meine Damen und Herren, wenn Sie soweit sind, nach dem Umzug und der technischen Neuinstallation, ich glaube, wir sind es auch, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur zweiten Vorlesung in dieser Reihe, Ringvorlesung Körper des Denkens, aktuelle Position der Medienphilosophie. In der letzten Woche haben Sie zwei von den Positionen kennenlernen können, denen die Menschen, mit denen Sie sowieso zu tun haben, hier aus dem Haus nachgehen. Da werden noch etliche weitere folgen und sie werden ergänzt, sie werden gerahmt, sie werden aufgefüllt und sie werden natürlich überboten durch das, was unsere Gäste uns mitbringen und erzählen werden. Und der erste Gast, der jetzt also von draußen zu uns gekommen ist, ist Dieter Mersch, der hier neben mir steht und den ich sehr herzlich begrüßen möchte. Sehr schön, dass Sie das einrichten können. Vielen Dank fürs Kommen. Ich darf Ihnen, die Sie vielleicht nicht ganz so vertraut mit Person und Schaffen von Dieter Mersch, ein paar Worte zu diesem Menschen sagen. Dieter Mersch hat Philosophie und Mathematik studiert und hat dann auch als zumindest Mathematikdozent jahrelang gearbeitet und Erfahrungen auch in diesem Teil des Berufs gemacht. Später ist er dann, und das ist für uns sehr interessant, für viele Jahre Professor an der Muthesius-Hochschule in Kiel, an der Kunsthochschule gewesen und hat dort im Wesentlichen philosophische Ästhetik unterrichtet. Seit 2004 ist er aber in Potsdam und hat dort die Medienwissenschaft aufgebaut, die, glaube ich, zunächst mal europäische Medienwissenschaft hieß oder immer noch so heißt. Also von vornherein ein international aufgestellter Betrieb ist. Als Dieter Mersch nach Potsdam kam, war dort gar nichts. Und heute wissen zumindest diejenigen von Ihnen, die schon etwas länger dabei sind, dass Potsdam einer der ganz wichtigen Orte ist, wo heute Medienwissenschaft betrieben und insbesondere auch medienphilosophische Forschung betrieben wird. Und das ist Dieter Mersch zu verdanken. Aber dieses ist ja mehr so eine institutionelle Leistung. Heute ist er natürlich hier für das, was er schreibt und denkt. Dieter Mersch hat sehr viele Bücher geschrieben, einige von denen zeige ich Ihnen auch gleich. Das ist früh losgegangen, da hat er sich mit Zeichentheorie beschäftigt und mit Semiotik und mit dem Werk und Schaffen und der Philosophie von Umberto Eco. Und daraus hervorgegangen ist ein Buch, das Sie ganz leicht finden können, weil es nämlich für Studierende geschrieben ist und eine Einführung, ich weiß, tiefe 90er, eine Einführung in das Werk von Umberto Eco darstellt. Und es ist die einzig wirklich nennenswerte Einführung dieser Art, die es in Umberto Eco überhaupt gibt. Dann kam eine Wendung in die Arbeit von Dieter Mersch sehr stark hin zu Fragen der philosophischen Ästhetik und der Medienästhetik. Ein ganz wichtiger Titel lautet Was sich zeigt. Was sich zeigt. Materialität, Präsenz, Ereignis. Zu den Stichworten sage ich gleich noch ein ganz klein wenig. Und im selben Jahr 2002 erschien auch das zweite Hauptwerk, nämlich Ereignis und Aura, Untersuchungen zu einer Ästhetik des Performativen. Also eine Ästhetik nicht nur der Dinge, die so sind, wie sie sind, sondern die etwas leisten, die etwas tun. Eine Hinwendung zu der Frage, was ästhetische Prozesse eigentlich ausmachen in dem, was sie leisten, was sie tun, was sie aufführen, was sie erscheinen lassen, was sie sichtbar werden lassen. Dann hat Dieter Mersch noch ein weiteres, für Sie sehr wichtiges Buch geschrieben. Das ist die Einführung in die Medientheorien, auch beim Junius Verlag erschienen. Also diejenigen unter Ihnen, die sich für Medientheorien in einem Überblick interessieren, denen ist dieses Buch sehr, sehr ans Herz gelegt. Das jüngste Buch von ihm, das ich kenne, sieht schon wieder ganz anders aus. Das ist aus 2010 und heißt Posthermeneutik. Und in diesem Buch, das im Akademieverlag als Sonderband der Deutschen Zeitschrift für Philosophie erschienen ist, kann man so etwas sehen wie, also korrigiere mich, wenn ich Unsinn rede, so etwas wie eine Summa der letzten Jahre dessen, was Dieter Mersch erarbeitet und gedacht hat. Und für uns hier ist sehr, sehr wichtig, ist Dieter Merschs Forschung, philosophische Arbeit aus vielen Gründen, aber speziell will ich zwei nennen. Und die hängen zusammen mit ganz einfachen und doch sehr komplexen wenn ich dich so angucke, würde ich am liebsten sagen tiefen Stichworten, die darin stecken. Ein Stichwort ist das der negativen Präsenz. Dieter Mersch ist der Autor, der diesen Begriff der negativen Präsenz eingeführt hat. Und der ist für Medienphilosophie und auch für Medientheorie sehr, sehr wichtig. Ein Begriff, der zunächst mal völlig absurd erscheint oder abwegig, weil entweder da oder nicht da, was soll negative Präsenz sein? Im Fall von Medien, ich weiß nicht, ob es heute Abend in deinen Überlegungen eine große Rolle spielen wird, im Fall von Medien aber, kann man es sich eigentlich relativ handhabbar machen. Denn für Dieter Mersch ist das Mediale am Medium etwas, das alles möglich macht, was das Medium leistet. Und Medien leisten insbesondere dies, sie lassen Dinge erscheinen. Sie lassen Dinge präsent werden. Sie führen Dinge auf. Das Medium selbst aber, das dies leistet, entzieht sich. Es ist nicht präsent. Es ist nicht zugänglich, auch über das, was es präsent macht. Und insofern besitzt das Medium selbst eine negative Präsenz, die man auch nur in ihrer Negativität überhaupt erschließen kann. Und der Begriff des Medialen und der Medialität kommt deshalb für Dieter Mersch ohne diese Wendung ins Negative überhaupt nicht zum Tragen. Und das ist natürlich etwas, was schwer zu denken ist und woran man sich sehr abarbeiten kann und muss und auch sehr fruchtbar abarbeiten kann und muss. Und das Zweite, was ihn sehr interessiert, ist mit dem Stichwort der Materialität gemeint. Materialität und Medialität. Wenn wir hier in dieser Reihe immer wieder auf die Frage nach dem oder den Körpern des Denkens eingehen oder hoffen, dass darauf eingegangen wird, dann spielt diese Frage nach der Materialität eine ganz große Rolle. Im Fall von Merschs Philosophie ist es so, dass dabei das Ästhetische eine ganz große Rolle spielt, denn er kommt sehr stark von der philosophischen Ästhetik her. Kunst, ästhetische Arbeit ist natürlich etwas, das immer im Material stattfindet. Und dieses Material trägt auch eine Medienfunktion. Sie ist dasjenige, in dem die künstlerische Arbeit sich vollzieht. Und dieses Material hat aber ein Eigengewicht. Das ist nicht willenlos, das ist schwer zu greifen, schwer zu begreifen auch. Und die Auseinandersetzung mit der Materialität des Ästhetischen und umgekehrt das Ästhetische zu begreifen als eine ständige Auseinandersetzung mit der Materialität dieses Materials, ist ein zweiter Punkt, der für Dieter Mersch insbesondere ästhetische Philosophie sehr wichtig ist. Das soll jetzt auch zu der Einführung schon genügen, denn wir wollen ja dich hören, wenn du heute über den Turing-Test und das Fleisch der Maschine sprichst. Ich muss dich aber noch für eine Sekunde vom Wort getrennt halten, denn ich bin gebeten worden, darauf hinzuweisen, dass es noch einen Punkt des Organisatorischen gibt, der sich ja immer besonders in Bann schlägt. Es gibt Leute hier bei Ihnen, die wollen einen Essay, eine Hausarbeit, vor allem betrifft das die Studierenden aus der Fakultät Gestaltung, eine Hausarbeit anfertigen. Dazu müssen Sie sich in eine Liste eintragen. Diese Liste ist nicht rechtzeitig fertig geworden und sie wird deshalb das nächste Mal hier sein, sodass Sie sich in diese Liste eintragen können, sodass das Ganze strukturiert werden kann. Also diejenigen, die das betrifft, bitte kommen die nächste Woche auf jeden Fall wieder, nicht nur wegen des Vortragenden, sondern auch, damit Sie sich in die Liste eintragen können. Vielen Dank. Und jetzt spricht Dieter Mersch.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie mich verstehen können. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einführung. Ich freue mich außerordentlich, hier zu sein. Allerdings so eine Einführung zwingt einen natürlich fast in die Knie. Ich fürchte bei dem, was ich hier zu sagen habe, dass ich dem gar nicht mehr entsprechen kann. Also insofern bin ich unsicherer und unsicherer geworden bei dieser Einführung. Ich hoffe, das ist okay mit dem, ja, also sonst melden Sie sich hinten, wenn der Klang nicht entsprechend ist. Womit ich mich heute beschäftige, ist insbesondere mit dem Turing-Test, also ein Stück Mathematik eigentlich und ein Stück äußerst relevanter Mathematik für Medientheorien, insofern es eigentlich um nichts Geringeres wie um den ganzen Komplex Kybernetik, KI-Forschung und der Frage danach geht, ob durch die Digitalisierung und durch die Computerisierung etwas in die Welt gekommen ist, was letztlich in der Lage sein könnte, Denken und Denkprozesse zu ersetzen. Und natürlich spielt dabei in gewisser Hinsicht die Materialität der Maschine beziehungsweise ihre Präsentwerdung und der Körper des Denkens, also die These ist ja im Grunde genommen die, dass Körperlichkeit immer konstitutiv ist und überhaupt für Denkprozesse, spielt eine entscheidende Rolle. Ich werde aber auf all die Begriffe, die du jetzt erwähnt hast, eigentlich gar nicht eingehen, sondern ich werde insbesondere über das Immaterielle und man könnte es vielleicht so ausdrücken, den Fetisch der Immaterialität eingehen, denn im Grunde genommen sind diese ganzen Bemühungen ja nicht nur einfach abstrakte Überlegungen, die man trifft, sondern die haben ja eine Stoßrichtung. Und diese Stoßrichtung ist letztlich die Kritik, wenn man so will, eines überbordenden Konstruktivismus oder einer überbordenden Ludifizierung, die mit der Computerisierung und der Digitalisierung verbunden ist. Dabei beschäftigt mich an zentraler Stelle der Turing-Test eben, also die Frage, ob Maschinen denken können, die ja bekanntermaßen Alan Turing in seinem kleinen Text, er hat mehrere Texte dazu verfasst, aber einer ist markant, kann eine Maschine denken, das ist ein Text geschrieben 1950, auf Deutsch ist er erstmals im Kursbuch erschienen, 1967, in dem Kursbuch über neue Mathematik, Grundlagenforschung und die Theorie der Automaten, indem er sich bekanntlich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat und zwar auf seine eigene, ihm eigenwillige Art. Er setzt nämlich konträr zur Tradition an, indem er auf jede klassische Methode verzichtet, diese Frage anzugehen. Und die klassische Methode wäre natürlich die, dass man nach dem Denken fragt oder dem Wesen des Denkens, dass man nach dem Wesen der Maschine fragt, dann einen Weg findet, beide zu vergleichen und dann eben eine allgemeine Antwort daraus ableitet. Wesensfragen sind natürlich metaphysische Fragen, also metaphysische Fragen in dem Sinne, dass die Metaphysik immer danach fragt, was etwas ist. Sie setzen eine spezifische Weise des Denkens damit schon voraus, nämlich entweder ist man im Gebiet der Ontologie, das heißt, man fragt dann tatsächlich nach dem Was und bestimmt das Ist, oder der Erkenntnistheorie, dann würde man danach fragen, wie es eigentlich erkennbar ist, dass es als solches zum Beispiel zu bestimmen ist, wie es in seiner Geltung auszuweisen ist, oder eben Sprachphilosophie, die ebenfalls ja dann die klassischen metaphysischen Fragen neu konturiert und ersetzt haben, was es heißt, über etwas zu sprechen, zum Beispiel über Denken oder über Maschinen zu sprechen. Und damit Unterschiede zu markieren und eben durch diese Markierung von Unterschiede das Denken als dieses oder die Maschine als jenes auszuweisen und voneinander abzugrenzen. Kurz, Metaphysik bedeutet eigentlich eine wissenschaftliche Analyse des Problems. In unserem Falle heißt das die Bestimmung zweier Regionen, zweier als, wenn man es so fassen will, nämlich des Denkens. Und damit eines Begriffs von Humanität auf der einen Seite und der Maschine, des Technischen, der Funktionalität von Technologien und so weiter auf der anderen Seite, um sozusagen seine Antwort darauf, ob es im Register des Technologischen so etwas gibt wie Denken, daraus zu begründen. Im Zentrum dieser Begründungsbewegungen steht dann natürlich eine sozusagen noch tiefer liegende Differenz, die alles entscheidend ist, nämlich letztlich, je nachdem, wie man die Frage beantwortet, ob es eine Differenz zwischen Mensch und Technik gibt oder ob es gewissermaßen so etwas geben kann wie eine Cyborgisierung, also eine Vermischung zwischen Mensch und Technologie. Geraten Sie sozusagen in eine Art von Hybridisierung, was ja weithin diskutiert wird, oder auf der anderen Seite kann man die Differenz immer noch bestätigen, auch unter dem Zeichen der Computerisierung. Das ist das, was gewissermaßen mit diesem Turing-Test oder was mit dieser Frage, können Maschinen denken, auf dem Spiel steht. Ich will noch einmal kurz etwas sagen zum Vorgehen klassischer Metaphysik. Sie beruht eigentlich im Grunde genommen darauf, eine diskursive oder argumentative Relationierung herzustellen, und zwar letztlich von drei Kernbegriffen, auf denen das ganze metaphysische oder wissenschaftliche Denken, so könnte man auch sagen, aufgebaut ist. Das sind im Grunde genommen die drei Begriffe Sein, Wahrheit und Grund, die zusammengeschlossen werden. Und wie immer man diese Relationierung ausdekliniert, man muss sozusagen wissen, was etwas ist, also was Denken heißt beispielsweise oder was eine Maschine ist, was Wahrheit bedeutet in dem Zusammenhang und welche Gründe beigebracht werden können, um dann solche Bestimmungen durchzuführen, die dann ihrerseits sozusagen in einem argumentativen Verfahren zusammengeschlossen wird. Im Grunde genommen heißt das natürlich, wenn man so verfährt, dass man immer schon Theorien in Anschlag bringt, letztlich Theorien über das Denken, also ein Denken über das Denken, wenn Sie so wollen, und ein Denken über Maschinen oder Technologie oder was auch immer. Man bringt also paradigmatische Theorien immer schon in Anschlag, um sozusagen diese Frage zu beantworten, was natürlich letztlich in einen Zirkel hinausläuft. Und im Grunde genommen ist das auch eigentlich der Grund, weshalb solche metaphysischen Grundlegungen, solche klassischen wissenschaftlichen Verfahren seit etwa mindestens einem Jahrhundert unter Verdacht stehen. Unter Verdacht stehen, dass sie eben im Grunde genommen nichts tun, als etwas schon, was man schon in Anschlag gebracht hat, dann noch einmal Kraft einer bestimmten Intuition, die man hineinbringt, dann zu begründen. Turing versuchte sich jeder Art solcher Analyse, also jeder metaphysischen Aussage zu enthalten, und hielt, wie man so sagen könnte, in Bezug auf überhaupt diese Begriffe Sein, Wahrheit, Wesen oder Grund eine strenge Diät. Fand denn auch in seinem Aufsatz, sagte das explizit, dass die essentielle Frage, ob Maschinen eines Tages wirklich zu denken beginnen, eigentlich zu belanglos, als dass sie ernsthaft diskutiert werden sollte. Seine Askese folgt dabei der Auffassung einer prinzipiellen Unentscheidbarkeit solcher Fragen, solange man von einem allgemeinen Begriff des Denkens oder einem allgemeinen Begriff der Technologie ausgeht. Vielmehr setzt er an diese Stelle ein Experiment, man könnte auch sagen ein performatives Verfahren, das letztlich aus der Spieltheorie entwickelt worden ist und das sich an dem sogenannten Imitationsspiel orientiert. Das Imitationsspiel sieht so aus, dass es sich dabei darum handelt, gewissermaßen eine szenische Anordnung zu finden, in der gewissermaßen diese Frage als Entscheidungsfrage modelliert wird und diese Entscheidungsfrage dann gewissermaßen spielerisch ausgespielt werden kann. Also man könnte geradezu sagen, die Frage wird überhaupt nur spielend angegangen oder gar nicht. Also jedenfalls nicht begrifflich und bestimmend. In dieser Anordnung haben Sie eine Blackbox als wesentlichen Teil, einen uneinsehbaren Raum, der von dem Raum des Fragenden getrennt ist. Und in diesem uneinsehbaren Raum finden sich zwei Entitäten, sagen wir X und Y. Das können zwei Menschen sein, das können zwei Maschinen sein, das kann eine Maschine und ein Mensch sein oder was auch immer. An diese beiden Entitäten richtet der Fragende schriftlich formulierte Fragen, deren Antwort ebenfalls in Schriftform dann erteilt werden. Und die Aufgabe besteht dann nicht anzugeben, was ist X ist oder Y ist, ob das ein Mensch ist oder eine Maschine, sondern die Frage besteht oder die Aufgabe besteht dann darin, lediglich entscheiden zu können, und zwar relativ zu diesem ganzen Setting, ob sich die Antworten von X und Y derart substanziell unterscheiden, dass man wiederum eine Aussage treffen kann, ja, X ist ein Mensch oder Y ist die Maschine oder was auch immer. Es geht also nicht darum, die Differenz gewissermaßen unterscheidbar zu machen, sondern es geht um eine Entscheidungsfrage und nicht mehr und nicht weniger. Anders ausgedrückt, die Frage der Unterscheidung wird umnotiert zur Frage der Entscheidbarkeit des Unterschieds, und zwar in Abhängigkeit von einer präzise vorformulierten Fragestellung und einem performativen Prozess. Und was in diesem performativen Prozess zur Disposition steht, ist gewissermaßen die Existenz bzw. Nicht-Existenz einer Möglichkeit, eine Antwort überhaupt zu geben. Es handelt sich also nicht darum, am Schluss sagen zu können, X ist klarerweise dies, Y ist klarerweise jenes, sondern allein darum, gewissermaßen den Ausweis einer Entscheidbarkeit oder eben einer Ununterschiedenheit festzustellen. Und daraus sozusagen sind weitere Schlüsse nicht ziehbar, außer dass, dass man entweder zu einer Indifferenz kommt oder eben sagen kann, ich kann aus diesen oder jenen Antworten erschließen, dass und so weiter. Kurz, man könnte es auch so sagen, das ganze Setting gehorcht von Anfang an einer genuinen Binarität, einem Entweder-Oder, das in Gestalt einer Entscheidungsfrage vorgebracht wird, wobei das Spiel wiederum einem Algorithmus gleicht, der diese Entscheidungsfrage zu lösen verspricht. Nun ist, und das will ich jetzt im zweiten Teil machen, die Genauigkeit dieses Settings, dieses Arrangements, etwas, was man sich sehr genau anschauen muss, was hier an dieser Stelle von Belang ist, und alles hängt davon ab, gewissermaßen dieses Imitationsspiel zu einem präzisen experimentellen, zu einer präzisen experimentellen Anordnung zu machen, in der dann zähnig gewissermaßen dieser Frage beizukommen ist. Es handelt sich um ein Setting, um sozusagen dadurch performativ oder zähnig etwas herauszubekommen, und diese Wendung dadurch das zeigt eben genau diesen performativen Modus an, das heißt, er ist medial terminiert. Kurz, man könnte es auch so ausdrücken, das ganze Spiel ist das Medium, das etwas herauszubringen trachtet oder mit dem man etwas herauszubringen versucht, nämlich letztlich eine Entscheidungsfrage oder die Frage der Entscheidbarkeit. Das Ganze basiert auf einem strengen Reglement. Turing verwendet sehr viel Papier, könnte man sagen, darauf, dieses Setting genau zu konturieren, das Reglement genau festzulegen. Die Eigenart eines Reglements ist, dass man es streng befolgen muss. Wittgenstein hat über Spiele gesagt, dass es hier nicht ein Befolgen einer Regel von Mal zu Mal gibt. Also man kann nicht gewissermaßen spontan die Konventionen ändern, dann spielt man einfach ein anderes Spiel, sondern man muss gewissermaßen dieses Spiel strikt führen, durchführen, das heißt die Regel strikt erfüllen. Es gibt dann eben keine Kontingenz innerhalb des Spiels. Bildet die Regel also das Fundament, dieses Imitationsspiel, dieses Reglement, was Turing in seinem Setting festlegt, kommt es eben auf die exakte Konstruktion dieses Reglements an, um überhaupt etwas herauszubringen. Und wenn man nun die Begriffe Regel und Algorithmus miteinander verbindet und zunächst einmal angibt, dass beide zusammengehören oder letztlich dasselbe bedeutet, läuft die ganze Überprüfung oder das ganze Verfahren, das ganze Experiment darauf hinaus, dass es um die Konstruktion eines Algorithmus geht, der, wenn er auch nur an einer Stelle irgendeinen Fehler aufweist, natürlich eine Reihe von deplatzierten Hypothesen dann herausbringt oder in die Irre geht. Das ganze Setting oder dieser ganze Algorithmus muss also so definiert sein, dass die Erfüllung der Aufgabe, also die Lösung der gestellten Aufgabe, auf eine eindeutige Weise herausgebracht werden muss. Und dazu möchte ich eben im Folgenden einfach, und dazu dient diese Rekonstruktion dieses Settings, im Folgenden möchte ich einfach diese besondere Form oder diese Bedingungen des Algorithmus, wie ihn Turing in seinem Turing-Test voranstellt, rekonstruieren oder zu rekonstruieren versuchen. Und zwar in drei Punkten und drei wesentlichen Voraussetzungen, die dabei gemacht werden. Erstens, die wesentliche Annahme ist, dass wir es mit einer ursprünglichen Differenz zu tun haben zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Deswegen die Black Box auf der einen Seite und der Fragende, der gewissermaßen nur im Licht steht und seine Fragen und Antworten per Schrift formuliert. Der Fragende, man kann auch ein ganzes Team sich vorstellen, befindet sich vom Erfragten radikal abgetrennt, vom Erfragten, dass er nicht sieht, nicht wahrnehmen kann. Und zwar so radikal, dass er keinen sinnlichen und körperlichen Eindruck von ihm gewinnen kann. Turing spricht ausdrücklich davon, ich zitiere, den Fragenden daran zu hindern, zu sehen, zu berühren und zu hören. Viele psychologische Experimente bedienen sich ja bekanntlich des gleichen Settings. Erinnern Sie sich beispielsweise an das berühmte Milgram-Experiment von New Haven von 1961, das natürlich später ist, aber auch frühere, vor allem Intelligenztests oder behavioristische Tests aus den 30er und 40er Jahren verfahren genau in diesem Setting. Und es ist klar, dass Turing diese Settings auch gekannt hat. Das ganze Verfahren dient also dem strikten Ausschluss jedes Körpers des Denkens. Mit anderen Worten, wir haben es von Anfang an mit einem theoretizistischen, so würde ich es nennen, Dispositiv zu tun, theoretizistisch insofern, als bereits gewissermaßen die ganze Descartesche Trennung zwischen res cogitans und res extensa, zwischen Denken und der materiellen Welt, dem Ausgedehnten, in Anschlag gebracht wird. Das heißt, die ganze Anordnung ist so konturiert, dass alle materiellen Elemente als irrelevant ausgeschlossen werden und die Frage einzig sozusagen auf die immateriellen Elemente sich konzentriert. Turing hat das ausdrücklich auch als Vorteil herausgearbeitet. Er hat gesagt, es geht gerade darum, dass man Gewinn daraus schlägt, dass man alles das, was auf der körperlichen Seite ist, auszuschließen hat. Man könnte auch sagen, Turing konstruiert von Anfang an eine Situation, in der das Denken allein als ein unkörperlicher Prozess statt hat. Und das ist natürlich eine phantasmatische Konstruktion, die schon impliziert, dass der Versuchsleiter bzw. die Testperson in gewisser Hinsicht sich nämlich schon entschieden hat, von Anfang an schon entschieden hat, und zwar dahingehend, dass das Denken immer schon ein immaterielles ist, etwas, das keines Körpers bedarf, was ohne Fleisch auskommt und darum sozusagen von Affekt und Leiblichkeit zu unterscheiden ist. Also man könnte dann auch sagen, dass es genügt, einfach Gehirn im Tank einander auszusetzen. Zweiter Punkt, dieser Vorgang der Negation der Leiblichkeit wiederholt sich auf allen Ebenen des Versuchs. Und das ist mir wichtig, um von vornherein das Setting klar zu machen. Nicht nur in Bezug auf eben diese Blackbox oder die Trennung von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Gewiss könnte man sich natürlich vorstellen, dass die Testpersonen in dem Falle Täuschungsmanöver durchführen oder was auch immer. Turing arbeitet ausdrücklich mit dieser Täuschbarkeit als eine Möglichkeit, sozusagen den Fragenden immer wieder in die Irre zu führen durch irreführenden Antworten. Der entscheidende Punkt bei diesem Setting ist, dass Turing überall die schriftliche Form sozusagen des Fragens und Antwortens vorschreibt, damit, wie er sich ausdrückt, ich zitiere, der Fragesteller den Befragten nicht an der Stimme erkennt. Also das heißt, die Schrift hat eine ganz bestimmte Funktion, das Gesagte, Fragen und Antwort erscheint ausschließlich auf der Ebene der Kodierung. Turing prätendiert, so könnte man sagen, also sowas wie Semiotizität. Also der ganze Versuch kann nur stattfinden, wenn man schon sozusagen auf der Ebene der Semiosis, der Zeichenproduktion sich befindet. Und die Schrift reduziert buchstäblich die Szene auf eine Serie von Zeichen unter Vermeidung und Ausschluss jeder Materialität. Es geht auch nicht um die Materialität der Schrift dabei, sondern es geht wirklich um den Zeichenprozess dabei und um nicht mehr. Turing ergänzt, dass die Antworten am besten, zitiere, maschinengeschrieben abgegeben werden. Ein Fernschreiber wäre das idealste Verständigungsmittel zwischen den beiden Räumen. Das heißt natürlich, dass es auch um Übersetzungen zwischen verschiedenen maschinellen Codes geht und so weiter und so weiter. Und das Interessante daran ist, dass gewissermaßen aus der Schrift noch die Signatur, die ja in der Handschrift drin ist, indem man ein unverwechselbares oder singuläres Element enthalten ist, dass auch die Signatur aus der Schrift ausgetrieben wird. Wir haben eine Schrift ohne Signatur, wobei eben die Übertragung in verschiedene technologische Modi gerade die Ausstreichung dieser Art von Signatur oder Singularität garantiert. Alles wird also sorgsam so hergerichtet, dass die Anwesenheit der Person oder die Präsenz des Lebendigen, wenn man so will, nicht vorkommt. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt schließlich, bezieht sich auf den in Anschlag gebrachten Algorithmus selbst, also auf die Art und Weise des Fragens. Auch dafür gibt Turing eine Vorschrift. Denn diese Art des Fragens genügt ausschließlich dem, was man das propositionale Modell der Sprache nennen kann, also das Aussagen, das schlichte Aussagen. Wollen wir wissen, was etwas ist, zum Beispiel ein Lebewesen, ein fühlendes oder denkendes Ding oder was auch immer, liegt tatsächlich die Beschränkung auf die Rede natürlich nicht einmal nahe. Wir erfahren mit den Sinnen, wir erkunden etwas durch Probebohrungen, indem wir komplexe, dinglich-materielle Netze gleichsam auslegen. Wir studieren indirekte, performative oder mediale Effekte oder erfinden paradoxe Szenarien der Reflexion. Dagegen stützt sich Turings Algorithmus allein auf die sprachliche Kodierung. Das muss man eben sehen in diesem ganzen Test. Er vermag daher auch nur das zu erforschen, was mittels einer bestimmten Form von Rede, und es ist nicht nur die Auszeichnung der Sprache, sondern eine bestimmte Art der Sprachlichkeit, was also mit dieser bestimmten Form der Rede überhaupt ausdrückbar und erfahrbar ist. Der Dialog zwischen Mensch und Maschine erweist sich also von vornherein restringiert auf eine bestimmte Form von Sprachlichkeit. Turing hat, wie man sagen könnte, sein Präjudiz schon für den Linguistic Turn getroffen. Er macht dies bereits in den ersten Abschnitten seines Aufsatzes klar, wenn er feststellt, wie die Fragen beschaffen sein sollen, die der Fragesteller an X oder Y stellen darf. Zwar nennt er keine expliziten Einschränkungen. Zunächst einmal denken Sie an Fragen, die man natürlich stellen kann, wie was empfinden Sie beim Ausdruck blaue Blume beispielsweise oder was haben Sie letzte Nacht geträumt? Das ist natürlich in gewisser Hinsicht erlaubt, aber sie müssen so umgeschrieben werden, und das ist die entscheidende Bedingung bei Turing, sie müssen so umgeschrieben werden, dass am Ende sozusagen das Spiel erreicht wird. Das heißt, dass im Grunde genommen die Antworten letztlich auf einen Ja-Nein-Modus zurückgeführt werden kann. Also das heißt, man müsste es dann so umformulieren, nicht was haben Sie letzte Nacht geträumt, sondern wenn Sie letzte Nacht geträumt haben, war dieser Traum eine Art von und so weiter, und dann kommt die Antwort ja oder nein. Also mit einem Wort, die Fragen müssen so gestellt werden, dass die Antworten wiederum in Aussagesätzen reformulierbar sind, die mit Blick auf den Schluss, dass man X oder Y als Mensch oder Maschine identifizieren kann, eben mit Ja oder Nein quittierbar sind. Das ist übrigens eine Forderung, die Turing explizit erhebt. Wir können also alle möglichen Fragen stellen, aber relevant sind nur solche, die letztlich in Ja-Nein-Reihen einer Entscheidung überführbar sind. Also mit anderen Worten, die Antworten müssen assertorischen Sätzen entsprechen, also Behauptungssätzen. Ihnen sind Fragen logisch äquivalent, die überhaupt mit der einfachen binären Beantwortbarkeit dann von Ja oder Nein sich begnügen, also insbesondere solche, die kein Tertium erlauben. Also zum Beispiel ethische Fragen sind nicht stellbar in der Hinsicht, weil sie sich prinzipiell binärer Entscheidbarkeit entziehen. Sie sehen also, worauf ich hinaus will, nicht nur subtrahiert Turings Algorithmus oder sein Test von vornherein jede körperliche Regung, jede Emotion oder jedes Moment von Performativität, welche eben immer einer Differenzfigur folgen. Nicht nur subtrahiert er gleichsam jede Art von Schweißgeruch oder jeden Tropfen Blut, der eine Verletzbarkeit anzeigt, sondern er beschränkt sich von Anfang an auf das klassisch-logische Rationalitätsmodell, das den Regeln des Spiels ebenso wie dem Gebrauch der Sprache immer schon implementiert ist. Fasst man jetzt das Ergebnis vorläufig zusammen, ergibt sich, dass der Turing-Test dem Fragenden im Metier der Schrift eine komplette Maschinerie auferlegt, die selbst schon wie eine Turing-Maschine funktioniert, um die Frage nach denkenden Maschinen entscheidungslogisch auszuloten. Und meine Betonung liegt immer auf dem Entscheidungslogischen, weil das im Grunde genommen schon das Bild der Turing-Maschine ist. Es verwundert deshalb auch nicht, dass Turing ziemlich am Anfang seines Aufsatzes eben gar nicht von Maschinen spricht, sondern von Digitalrechnern oder sagt, es genügt die Forderung zu erheben, dass es nicht Maschinen in, im Allgemeinen sind, sondern von Digitalrechnern handeln muss, denen er insoweit einen gewissen Vorrang oder eine Universalität zuschreibt, als dass sie alle Maschinen mit diskreten Zuständen simulieren können. Eine Fußnote dazu, Kittler hat ja immer von der universellen Maschine gesprochen oder der universellen diskreten Maschine gesprochen, die alle sozusagen anderen medialen Formate, insbesondere auch analoge und natürlich digitale Medien in sich verrechnen kann. Das gilt natürlich nur insofern, als dass man von vornherein das Register des Diskreten, also des Unterscheidbaren in sozusagen binäre Reihen auflösbaren unterstellt. Die Frage, können Maschinen denken, wäre also entsprechend umzuformulieren in, sind Digitalrechner denkbar, das ist jetzt auch ein Zitat wiederum von Turing, sind Digitalrechner denkbar, welche sich im Imitationsspiel bewähren? Und diese Transkription bedeutet mit Bezug auf bewähren, dass nach endlich vielen Schritten entscheidbar oder nicht entscheidbar ist, ob X ein Mensch oder Y eine Maschine oder beides Menschen oder was auch immer sind. Mehr noch, Entscheidbarkeit bezieht sich hier allein auf den Output, dem Input des Fragenden, der sozusagen einen Output bekommt und es ist das, allein das Material, auf das er sich beziehen kann, allein auf den Output eben, und man kann darum sagen, dass das Setting neben aller mathematischen Codierung gleichzeitig auch eben durch diese Output-Fixierung einem behavioristischen, von Anfang an einem behavioristischen Reizreaktionsschema gehorcht. Denn die schriftlich codierte Kommunikation wird dergestalt umgeformt, dass lediglich sie sich in Verhaltensweisen rekodiert. Rekodieren lassen, die sich beobachten lassen. Also das heißt, ich stelle eine Frage und sehe an der Reaktion, diese Entität X oder diese Entität Y verhält sich so und so und aus diesem Verhalten ziehe ich meine Schlüsse. Der entscheidende Punkt des ganzen entscheidungslogischen Dispositivs, so möchte ich sagen, besteht darin, Denken in Verhalten umzukodieren, welche ihrerseits in Gestalt binärer Entscheidungen als intelligent bzw. nicht intelligent klassifiziert werden kann. Genau das ist eigentlich der entscheidende Punkt in diesem Setting. Turing schreitet also zur Lösung des Problems, im, wie man sagen könnte, sozusagen im Milieu seiner eigenen Theorie. Und wir werden noch sehen, dass in Bezug auf das gestellte Rätsel diese Theorie ihre eigenen blinden Flecke produziert. Versucht man indessen diesen Vorentscheid historisch, und das ist mein nächster Punkt, zu kontextualisieren, liegt natürlich in der neben dieser Verortung dieses ganzen szenischen Settings oder dieses Experimentalcharakters in der Psychologie seiner Zeit und im mathematischen nahe eben diesen Rückgang auf Descartes herzustellen mit seiner Auszeichnung des Cogitare sowie der Begründung des Leib, des Körper-Geist-Dualismus nahe, die den klassischen platonischen Leib-Seele-Dualismus sozusagen zu präzisieren versuchte. Also was ich damit sagen will, ist im Grunde genommen, Turing ist der Endpunkt einer Entwicklung, die mit Descartes spätestens mit Descartes einsetzt, mit seiner strikten Trennung zwischen jeder Art von Körperlichkeit oder Ausgedehntheit oder Welt auf der einen Seite und dem Denken als etwas Unkörperliches, Immaterielles auf der anderen Seite. Ich will kurz etwas zu Descartes sagen, denn selbst Descartes philosophisches Manöver erweist sich als problematisch, wenn nicht sogar paradox. Denn das Cogito, also das reine Denken, wie Descartes ausdrückt, als Fundamentum in Concursum, also als unzweifelhafter Grund allen Denkens, ist nicht, wie man meinen könnte, das Produkt eines logischen Schlusses. Also ich zweifle, ich denke, also bin ich. Das klingt ja wie ein logischer Schluss. sondern verdankt sich einer Praxis des Philosophierens, die gewissermaßen den Weg einer Conversio einschlägt, einer Selbsttransformation, wie die damaligen religiösen Übungen entsprach. Deswegen wählt ja auch Descartes die Form der Meditation. Sie ist fundiert in dieser Arbeit, deren Beschreibung Descartes in den Meditationen mit autobiografischen Zügen belegt, die, indem sie den Weg des Denkens nachzeichnet, den Descartes selbst vollzog, zugleich vorzeichnet, wie man füglich auf rationale Weise zu denken hat. Das heißt aber, dass der Descartesche Rationalismus, der sich auf diese Weise begründet, im gleichen Atemzug eben schon eine bestimmte philosophische Lebensführung oder Lebensform empfiehlt, wie im Übrigen Turing auch eine bestimmte Weise des Fragens empfiehlt. Also das ist die Parallelität, die ich versuche aufzumachen, sodass wir es immer schon mit einer Verschränkung zwischen Performativität und Epistemik oder Philosophie und Leben zu tun haben, die, und das ist für Descartes der entscheidende Zug, im selben Argument wieder geleugnet wird. Denn Descartes tut so, als sei das ein logischer Schluss. Kurz, Descartes fundiert auf der Ebene der Reflexion eine Differenz, die auf der Ebene der Praxis des Denkens gar nicht existieren kann. Denn der Charakter, auf den sich ja Descartes bezieht, der Charakter der Conversio, also dieser Umwandlung, dieser Selbsttransformation, der Konversion, ist immer selbst schon an körperliche Praktiken gebunden, sodass nicht zuletzt der Leib sich als konstitutiv dafür erweist, ihn wiederum selbst aus der Reflexion auszuschließen. Descartes Neuanfang der Philosophie beginnt also mit einer Verleugnung, wie sie überhaupt für den Rationalismus und seine Mystifikationen charakteristisch ist und auf die verschiedentlich auch hingewiesen worden ist, allerdings immer in dem Register, dass man versucht hat, dieses Argument cogito ergo sum bei Descartes sozusagen selbst auszuhebeln. Denken Sie an Wittgenstein, der eben sagt, das Cogitare kommt eigentlich nicht zum Zug, weil es immer nur ein Dubitare, also ich zweifle, also zweifle ich, also zweifle ich, also letztlich tautologisch bleibt. Oder Heidegger, der dann eben gesagt hat, ein cogito ergo sum ist eigentlich das Summ, das Problem, also die Existenz, die damit verbunden ist. Einzig, so könnte man sagen, bei Lacan kommt zur Geltung, dass da ein Widerspruch drin liegen muss in seiner polemischen Einlassung, dass das Ich im Cogitare sich nicht weiß, vielmehr das Subjekt, wie er sich ausdrückt, chronisch am falschen Platz einer Selbstverkennung verharrt. Das ist eigentlich im Grunde genommen das Argument, was ich versucht habe vorzubringen, ist von ganz ähnlicher Qualität. Es geht letztlich um eine paradoxe Konstellation, die in dem Cogito selbst schon vorhanden ist. Und die setzt sich letztlich fort bis zum Turing-Test als sozusagen letzte Stufe einer solchen Trennung. Man kann sagen, dass der Turing-Test diese Linie der Selbstverkennung fortsetzt. Und er reiht sich damit in eine Geschichte ein, die gleichzeitig die Geschichte einer Verdrängung erzählt, an deren höchster Stelle sich die Illusion einer mathematischen Modellierung oder Simulation des Denkens findet. Und dafür steht im 20. Jahrhundert die Informatisierung der Semiosis oder die Kybernetisierung des Geistes selber. Nicht länger fundiert in den Phantasmen der Physik, ist mit ihnen vielmehr ein Bruch angezeigt, wie er paradigmatisch im Begriff der Information, dem Begriff der Information innewohnt, der eben keine Form meint, jetzt in dem Sinne, wie er Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt ist, eben keine Form meint, welche durch eine Materialität grundiert ist, sondern bestenfalls einen Wert innerhalb einer Entscheidungskette. Also kurz, worauf ich hinaus will, ist, dass im Grunde genommen der Informationsbegriff selber sich einer entscheidungslogischen Modellierung verdankt, nämlich im Grunde genommen ist es lediglich das Maß oder die Quantität derjenigen Menge von Unterscheidungen, die getroffen werden müssen, um zu einer bestimmten Entscheidung und damit auch zu einem bestimmten Begriff zu gelangen. Information ist also, so könnte man es auch ausdrücken, etwas, was jenseits der Dichotomie von Form und Materie oder Denken und Körper zu lokalisieren ist und jede Erinnerung an fundierende Materialitäten auslöscht. Wir haben es dann mit einer mathematischen Kategorie zu tun, ausdrücklich sprechen deswegen auch Shannon und Weaver von einer mathematischen Theorie der Kommunikation, die das Technische als eine körperlose Struktur hervorbringt. Allenfalls gibt es das Rauschen. Und es liegt im Telos der Informationstheorie, eben dieses Rauschen, jedenfalls der frühen Informationstheorie, dieses Rauschen zu tilgen. Damit entledigt sich im Metier ihrer Mathematisierung das Technische aller Physik, so könnte man es auch ausdrücken, und folglich auch der Gebundenheit an Leiblichkeit, die sie ja bekanntlich anfällig macht für Fehler. Gleichzeitig partizipiert diese Auffassung von Technizität als verwirklichte Mathematik, partizipiert sozusagen an einem Ideal, nämlich an dem Ideal der Immaterialität. Und dieses Ideal ist für den Turing-Test essentiell. Denn ebenso zeitlos wie abstrakt bezeichnet das Mathematische ja bekanntlich nur eine Ordnung. Es gibt keinen Sinn im Mathematischen. Ausschließlich basiert das Mathematische auf logischen Operationen, die den Prinzipien der Identität und der Widerspruchsfreiheit genügen und die sich damit jeder Abhängigkeit von Modalitäten des Realen oder der Vergänglichkeit und so weiter, also von Zeitlichkeit lösen. Es gibt keine Zeit in der Mathematik. Mathematik ist vielmehr eine reine Syntax ohne Semantik. Shannon und Weaver haben deshalb auch ausdrücklich konstatiert, dass es in ihrer Theorie allein um das Problem, um das mathematische Problem einer Übertragung unter Absehung jedes Inhalts geht. Damit ist aber ein Doppeltes angezeigt. Erstens die Verwandlung oder Verrechnung der technischen Perfektio sozusagen, der Perfektion, die stets eine mechanische, das heißt materiell-physikalische war, bis Ende des 19. Jahrhunderts, in mathematische Exaktheit, die sich an der Fehlerlosigkeit der Rechnung angleicht. Waren etwa klassische Automaten immer Körpermaschinen, die gleichermaßen symbolische wie leibhafte Architekturen der Zeit oder der Epoche unterworfen blieben, entsprechen informationstheoretische oder später kybernetische Maschinen virtuellen Modellen ohne Reibungsverlust und Verbrauch. Und die Turing-Maschine ist eigentlich sozusagen letztendlich das Ideal dessen, weil es dann auch noch einen unendlichen Speicher hat und so weiter und so weiter. Also alle Kategorien sind sozusagen als mathematische Kategorien modelliert, denen keinerlei Moment in der Realität entspricht. Mit ihnen obsiegt ebenfalls sozusagen ein immaterielles Design, das nur mehr Funktion und nicht Mechanismus ist. Funktion, damit meine ich abstrakte Funktion, tatsächlich im Sinne einer mathematischen Funktion. Zweitens, also das war der erste Punkt, der zweite Punkt, es darf nicht vergessen werden, dass dem Begriff des mathematischen die Negation von Existenz immer immanent ist, soweit mathematische Begriffe einzig auf dem Prinzip der Widerspruchsfreiheit basieren. Für mathematische Existenz genügt es deshalb, sozusagen zu beweisen, dass ein Begriff, den man mathematisch einführt, widerspruchsfrei ist. Dann existiert er. Was also konsistent konstruiert werden kann, ist, sodass das, was ist, nichts anderes als eine Virtualität ist. Nichts anderes bedeutet der Begriff der Simulation. Mit nichts anderem haben wir es zu tun, wenn wir in die Computerisierung blicken. Da natürlich immer eingeschränkt, dass wir es mit sozusagen endlichen Bedingungen noch zu tun haben. Aber der Begriff der Virtualität ist im Grunde genommen das ganze mathematische Signum dieser Apparaturen. Mit dem Endpunkt also der Descartes'schen Trennung zwischen Körper und Geist und der mathematischen Modellierung des Geistes, und um nichts anderes geht es ja, wenn man nach dem Denken der Maschine fragt, zunächst auf der Basis des Informationsbegriffs, später der zirkulären Kausalität des Feedback, denken Sie an Heinz von Förster, bringt sich folglich das Technische selbst als Simulation hervor, die sich als konsistente, und nur darum geht es, als widerspruchsfreie Konstruktion inmitten anderer Konstruktionen erweist. Ihr Schein ist freilich ihre Absolutheit, wie man sagen könnte, eine Rechnung ohne Fleisch. Sie täuscht darüber hinweg, dass sie als Modelle gerade nichts sind. Mathematische Modelle sind nichts im dem Sinne, dass sie eben nicht realisiert, das heißt wiederum mit Körpern oder Materialitäten ausgestattet werden müssen, die freilich auf ihre Weise eben dann immer wieder erneut Dysfunktionalitäten erzeugen würden. Man muss diese Störungselemente, diese Dysfunktionalitäten gewissermaßen ausräumen. Dysfunktionalitäten im Mathematischen sind gerade die Widersprüche. Genau da, wo man zeigen kann, dass diese Widersprüche nicht existieren, da existiert sozusagen der mathematische Begriff. Turings Imitationsspiel befindet sich eben ganz auf dieser Linie und das ist mein Punkt hier. Er konstruiert eine Situation, in der konsequent Eigenschaften wie Intelligenz zu Verhaltensweisen wie X verhält sich so oder so und das so oder so erscheint intelligent und deren Übertragungen umgerechnet werden, um daraus binäre Ja-Nein-Werte zu gewinnen, die schließlich eine Entscheidung über ein Unentscheidbares gestatten. Wie das zwischenmenschliche Gespräch, die Kommunikation bei Shannon und Weaver zu einem Transitproblem gerät, zu einer berechenbaren Übermittlung von Signalen ohne Inhalt schrumpft, verschwindet auch das Denken im Turing-Test letztlich, um nur mehr dem Platz zu machen, was sich positivistischer Beobachtung zugänglich macht und sich in entscheidungslogische Reihen eben Ja-Nein-Stellungen auflösen lässt. Kurz, wir haben es eigentlich im Grunde genommen damit zu tun, eine Frage können Maschinen denken, so zu lösen, dass man gewissermaßen ein Setting konstruiert, in der von vornherein das Denken eigentlich ausgeschlossen ist, beziehungsweise reduziert ist auf eine bestimmte Form. Man kann an dieser Stelle noch einen Schritt weitergehen, das ist mein vierter Punkt. Denn angesichts der virtuellen kybernetischen Maschine, die in Wahrheit nichts anderes als eine mathematische Maschine ja bekanntlich ist, lässt sich von einem anderen Anfang der Automation oder der Technisierung sprechen, die auf radikale Weise sich von der Automation der frühen Neuzeit und den Maschinen des 19. Jahrhunderts unterscheidet. Diese hatten nämlich ontologisch und epistemologisch eine andere Struktur. Sie entsprachen einerseits dem Format von Mimesis, das gilt für die frühe Neuzeit, das seinen Anhalt am Körper hatte und als Körper eben zugleich die Grenze der Maschine bezeichnete. Also denken Sie an die ganzen Automaten von Vaucasson oder denken Sie natürlich auch an E.T.A. Hoffmann, der Sandmann, in der genau das ja thematisch wird. Andererseits der Umsetzung, und das ist der zweite Typ von Maschine im 19. Jahrhundert, der Umsetzung von Energie in Leistung, das heißt von Arbeit. Die Maschine des 19. Jahrhunderts, die Dampfmaschine, ist eigentlich eine Maschine, die Arbeit mechanisiert und automatisiert. Dagegen impliziert die Technik des 20. Jahrhunderts eine Virtualisierung, die ihre Verankerung in den Dimensionen der Welt sukzessive abzustreifen beginnt, um in gänzlich entkörperliche Prozesse zu münden. Wir stehen damit tatsächlich vor einem Diskontinuum an der Schwelle eines anderen Zeitalters, das durch den Wechsel von der Physik zur Mathematik und insbesondere innerhalb der Mathematik zu der Mathematik der Programme gezeichnet ist, oder ein Wechsel von der Leiblichkeit des Geistes zu durch und durch immateriellen und entsematisierten Informatisierungen führt. Davon handeln die unterschiedlichsten Diskurse der jüngsten Vergangenheit, wie Sie wissen, also beispielsweise auch der Poststrukturalismus oder über die Medientheorie bis zur Kunst- und Kulturwissenschaft, doch meines Erachtens verdankt sich ihr Kurzschluss, oder das ist das Prekäre in diesen Modellen, ihr Kurzschluss da, wo man die Technik, die technische Dynamik sozusagen der Computerisierung mit ihnen unmittelbar verbindet. Und darin liegt natürlich eine Verkennung, die im Grunde genommen in der Differenz oder in der verkannten Differenz besteht zwischen einerseits den mathematischen Modellierungen und auf der anderen Seite dem Versuch, gewissermaßen Strukturen der Sprache zu rekonstruieren. Ein wesentliches Merkmal dabei erscheint die Umkehrung der klassischen Ordnung des Mathematischen. Und deswegen scheint die Verkennung auch nahe zu liegen. Und ich will ganz kurz an dieser Stelle in Erinnerung rufen, worin diese Umkehrung des Mathematischen im 20. Jahrhundert besteht. Umkehrung, damit meine ich, sie geht über in eine andere Ordnung. Die klassische Ordnung des Mathematischen gründete im Ideal der Geometrie, wie Sie wahrscheinlich wissen, während im späten oder spätestens im späten 19. Jahrhundert dieses Ideal durch die Arithmetik bzw. die Algebra ersetzt wird. Damit einher geht ein Verlust von Anschaulichkeit. Man kann diesen Verlust von Anschaulichkeit rekonstruieren durch die vielen Paradoxa des Unendlichen oder Konstruierung von nicht-euklidischen Geometrien, die eben gerade nicht darstellbar oder nicht vorstellbar sind, aber eben berechenbar sind. Und das ist genau mein Punkt, der Übergang von sozusagen der immer schon anschaulich konnotierten Geometrie zur reinen Berechenbarkeit. Der Bruch mit dem klassischen Verständnis von Mathematik ist als Bruch sozusagen in ihrer Hierarchie sinnfällig, denn die Arithmetik und die Algebra stand immer unterhalb der Geometrie. Jetzt kehrt sich genau dieses Verhältnis um, weil die Geometrie nur noch im Modus algebraischer Prozesse rekonstruiert wird. Gründete eben die Geometrie, in der dann Descartes, Spinoza oder Leibniz die Prinzipien ihrer Philosophie verankerten, in Konstruktionen mit Zirkel und Lineal, also das heißt letztlich in ästhetischen Praktiken. Und die Geschichte der Zentralperspektive erhält ja, dass das dann auch in den Künsten Verwendung findet. Fußt der Algorithmus dagegen, also das Schema der Berechnung von etwas, auf einem konsequent mechanischen Operieren ohne reales oder referenzielles Korrelat. Sein Medium ist allein die Schrift, auch deswegen spielt die Schrift bei Turing eine so große Rolle. Sein Modell ist die Maschine, wie sie von Turing in die Metamathematik eingeführt wurde und in seinen Test sozusagen als Wiedergänger wiederkehrt. Allerdings ist mit dieser Arithmetisierung und Algebraisierung des Mathematischen spätestens seit Boole und mit der Formalisierung der mathematischen Sprache seit Frege und Cantor und mit der Operationalisierung berechenbarer Funktionen seit Turing in die Grundlagenproblematik der Mathematik eine Zweideutigkeit hineingekommen, an der sich eigentlich, so würde ich sagen, fast die Signatur des Zeitalters ablesen lässt. Denn sie beruht auf der Ambiguität zwischen auf der einen Seite formaler Sprache, das ist ein Modell, um das Mathematische zu modellieren, und der Turing-Maschine gewissermaßen als mechanisches Operieren, als allgemeines Modell für das, was Rechnung und Berechenbarkeit heißt. Es ist bekannt, dass beide Modellierungen im Mathematischen formal äquivalent sind. Also egal, ob Sie die Mathematik als formale Sprache oder reine Syntax verstehen oder als Turing-Maschine, im Grunde genommen ist es dasselbe. Aber dennoch verdanken sich beide Modellierungen einer ganz charakteristischen Weise, sozusagen Mathematik zu verstehen. Als formale Sprache heißt, dass sie sozusagen von syntaktischen Prozessen, also von reinen Regelprozessen umgehen, während wenn sie es als Maschine verstehen, sie immer sozusagen von Anfang an Entscheidungsprozesse als formal operationalisierbare Prozesse modellieren. Beiden, und das ist an dieser Stelle mein entscheidender Punkt, also den formalen Sprachen wie den Turing-Maschinen sind immanente Beschränkungen auferlegt. Auch das ist ja bekannt, die wiederum umgekehrt ihr technisches Korrelat, nämlich der Computer, sofern er pragmatisch verwendet wird, geradezu verbirgt. Diese beiden Beschränkungen bestehen darin, dass gewissermaßen beide Modelle ihre eigenen sozusagen Unentscheidbarkeiten oder ihre eigene Weise sozusagen der Unvollständigkeit enthält. Denn letztlich geht es in dieser Geschichte der Formalisierung der Mathematik um die Frage, und die ist sehr ähnlich der Frage, können Maschinen denken? Und deswegen erwähne ich das an der Stelle. Letztlich geht es um die Frage, kann die Mathematik sozusagen mathematisch modelliert werden? Gibt es gewissermaßen für mathematisches Denken ein allgemeines Modell, das gewissermaßen alle Weisen mathematischer Problemstellung in sich selbst enthält, und zwar als mathematisches Modell oder als Turing-Maschine eben verstanden? Das ist letztlich die Grundfrage, und beide, ob sie es als Sprache, formale Sprache modellieren oder als Turing-Maschine modellieren, scheitern gleichsam am selben Problem. Es führt einerseits zu den sogenannten Gödel'schen Unvollständigkeitssätzen oder auf der anderen Seite zum sogenannten Turing'schen Halteproblem, nämlich, das ist das Problem der Unmöglichkeit einer vollständigen Berechnung aller Maschinenzustände und damit sozusagen der Selbstberechnung der Maschine durch ihr eigenes Programm. Damit enthüllen die Modelle der formalen Sprache und der Turing-Maschine die gleiche Eigenschaft, wie sie ebenfalls eigentlich für das Denken im formalen Sinne von Reflexivität und Selbstreflexion charakteristisch ist, nämlich die eingeschriebene Paradoxie der Selbsteinholung. Sie können sich im Denken nicht selbst einholen, weil sie ja natürlich im Prozess dieser Selbsteinholung selbst denken. Und deshalb können sie sich sozusagen nie ganz regieren. Immer bleibt etwas außerhalb oder es gibt einen Regress, einen unendlichen Abgrund, in den sie geraten. Gödel und Turing haben das im Metier des Mathematischen als eine Falle beschrieben. Gödel für formal zwar korrekt konstruierbare, aber nicht beweisbare Sätze modelliert, Turing eben für die Entscheidungsfrage, ob eine Maschine, die sich selbst berechnet, nach endlich vielen Schritten zu einem Ende kommen kann oder nicht. Und das Ergebnis ist natürlich negativ. Es gibt keine solche Entscheidung, eine Maschine, die sich selbst berechnet, rechnet unendlich an sich selbst. Dieser negative Bescheid überrascht nicht wirklich. Entstammt die Konstruktion mathematischer Modelle doch demselben Denken wie das, was diese zu simulieren oder zu berechnen trachten. Doch hat im Grunde das auf der Hand liegende Resultat, dem Turing im Übrigen in seinem Aufsatz wörtlich keine besondere Bedeutung beimisst, weil sie überhaupt für das menschliche Denken gilt, seiner Meinung nach weitreichende Konsequenzen. Ich würde sagen, diese Konsequenzen sind weitreichend lediglich für die Mathematik, aber nicht für das Denken. Denn letztlich folgt daraus die Unmöglichkeit der Selbsteinholung des Mathematischen, die aber, wenn sie im Denken sich befinden, Quelle einer Kreativität wird, während es im Mathematischen von chronischen Lücken oder Löchern im System zeugt, die wiederum deutlich machen, dass es keine Mathematik über Mathematik geben kann, also kein Supersystem oder Metasystem geben kann, das gewissermaßen die ganze Mathematik als eine einzige mathematische Konstruktion in sich einbellt. Ich will jetzt im letzten Teil kurz versuchen, das auf die Informatisierung des Denkens und damit letztlich noch einmal für diese Ausgangsfrage, können Maschinen denken, fruchtbar machen. Der springende Punkt liegt ja hier, gibt es eine Differenz zwischen Denken und Turing-Maschine beziehungsweise Denken und Mathematik, oder wie verhält sich Denken und Mathematik eigentlich zueinander? Und Martin Heidegger hat ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, die Reduktion des Denkens auf Rechnen als Kennzeichnen der technologischen Kultur kritisiert, die in Gestalt des Gestells sozusagen sich selbst aufrichtet, als Konstruktion aufrichtet, dessen Wesentliches, und im Grunde genommen, wenn Sie das Wort Gestell auf den Ursprung, auf den Heidegger zurückgeht, zu rekonstruieren versuchen, ist es nichts anderes als eine Übersetzung des Wortes System. Also wenn Sie das griechische Original nehmen, ist das im Grunde genommen nichts anderes als das Gestell. Also deren Wesentliches sozusagen in den Systemen des Stellens besteht, die der Natur, so drückt sich Heidegger aus, nachstellen, um künstliche Artefakte herzustellen und sie in ihrem Bestand zu sichern. Das heißt, die Ressourcen werden ausgeschöpft, um die Serie, um reproduktive Wiederholungen zu ermöglichen. Christliche Stelle, hervorbringende Denken ist das Mathematische dabei. Und das ist der entscheidende Punkt bei Heidegger. Das Mathematische, das das Technische grundiert, wobei das Mathematische im Formalismus der Rechnung und man könnte auch sagen im Algorithmus besteht, der, so Heidegger, nicht nur das Denken substituiert oder simuliert, sondern vernichtet. Ich zitiere kurz Heidegger, das rechnende Denken kalkuliert. Es kalkuliert mit fortgesetzt neuen, mit immer aussichtsreicheren und zugleich billigeren Möglichkeiten. Das rechnende Denken hetzt von einer Chance zur nächsten. Das rechnende Denken hält nie still, kommt nicht zur Besinnung. Das rechnende Denken ist kein besinnliches Denken, kein Denken, das dem Sinn nachdenkt, der in allem waltet, was ist. Das ist eine Passage aus einer Rede zur Zeit der Spätphilosophie Heideggers mit dem Titel Gelassenheit. Dass das technische, mathematische Denken nicht sinneröffnend verfahren kann, das ist die Pointe Heideggers. Ist der entscheidende Punkt, dass diese Inkompatibilität zwischen Denken und Rechnen oder Denken und Algorithmus in unserem Zusammenhang eben noch eine weitere Note enthält, die bei Heidegger jetzt ungedacht bleibt. Denn der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz oder das Thüring'sche Halteproblem weist auf die Nichtabschließbarkeit der Mathematik im Mathematischen hin, weil das Ganze, die Totalisierung des Mathematischen im Mathematischen notwendig auf Paradoxien oder Aporien stößt. Es sind die Aporien der Selbstreferenzialität, das hatte ich ja eben versucht auszuführen. Man kann das auch so anwenden, Selbstreflexivität im Mathematischen führt zum Zusammenbruch. Und zwar zum Zusammenbruch der ganzen mathematischen Struktur. Nimmt man hinzu, dass im Logischen, beziehungsweise in jedem System oder Gestell, das auf Logik und Mathematik aufbaut, Paradoxien oder Antinomien, besser gesagt, verhängnisvolle Folgen zeitigen, insofern nämlich dann, wenn man Paradoxien zulässt, jeder beliebige Satz und seine Negation gleichzeitig herleitbar ist, das heißt, es wären Systeme ohne Wert. Die Aporie im Mathematischen bedeutet also der Verlust jeder syntaktischen Trennschärfe und damit auch die Möglichkeit des Mathematischen selber. Also insofern bricht das Mathematische in sich zusammen. Paradoxien erweisen sich im rechnenden Denken also als destruktiv, während sie im Denken, das nicht syntaktisch, nicht algorithmisch, nicht logisch verfährt, gerade produktiv werden können, wie Sie selber alle wissen, denn wir alle stürzen ja von Zeit zu Zeit in die wildesten Paradoxien und gerade die bilden oft Orte möglicher Kreativität. Das gilt vor allen Dingen für künstlerisches Denken oder für Designprozesse, in denen man ja geradezu virtuell mit Paradoxien spielt. Woran liegt das? Der Grund liegt meines Erachtens am differenten Status der Wiederholung. Mathematische Wiederholungen basieren einzig auf dem Prinzip der Identität als ihrem kardinalen Grundsatz und gleichzeitig kardinalem Grundsatz der Logik. Würde er verletzt, bedeutet jedes Mal die noch einmal angewendete Formel etwas anderes. Es gäbe also keine Rechnung, kein Beweisverfahren mehr, das funktionierte. Im Denken aber bedeutet Wiederholung, und darauf hatte natürlich Gilles Deleuze und auch Jacques Derrida von Kierkegaard und anderen her hingewiesen, nicht Identität oder Alteration, also immer das Moment einer Verschiebung. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Gedächtnis und Erinnerung, die nicht Speicher und Einschreibung und deren Abrufung sind, sondern Variationen implizieren. Das Paradox hätte entsprechend nicht den Status einer strikten Antinomie, sondern einer Variation im Wortsinne des Ausdrucks Paradoxa, also jenseits oder anders als das Meinbare oder anders als das Gemeinte, anders als das zuvor Gemeinte. Das zuvor Gemeinte ist hier nicht das Sagbare, sondern das Vermeinte, das sich in der Erinnerung in seiner buchstäblichen Wiederholung oder Zurückholung eines Ersten verwandelt. Dem Denken ist folglich die Verwandlung, die fortwährende Transformation und damit eben die Verletzung des Prinzips der Identität inhärent und das Paradox ein schöpferischer Motor dieser Verwandlung, während die Logik und damit auch die Mathematik und die auf die Algorithmen gestützten Techniken das Anderssein und die Singularität ja geradezu ausschließen müssen. sonst würden sie nicht funktionieren. Anders gewendet, in der Reduktion von Denken und Rechnen, und das bedeutet letztlich ja die Frage nach dem Denken der Maschine, entstehen zwei fundamentale Verkennungen oder Fallstricke. Erstens die Unmöglichkeit einer Formalisierung von Semantik, also des Sinns, darauf hatte Heidegger ja hingewiesen, sowie zweitens die Unmöglichkeit einer Mechanisierung von Kreativität. Beide Unmöglichkeiten gehören zusammen, denn die Verrechnung von Sprache durch reine Syntax gebricht an der Nichtdarstellbarkeit des Sinns, eine Krux, an der übrigens ebenfalls der Strukturalismus gescheitert ist, der ja das Problem des Sinns dadurch zu entledigen versuchte, dass er nur mehr den Sinn als Oberflächeneffekt einer Struktur erklärte, einer Struktur wiederum, die aus lauter formalen Oppositionen zusammengesetzt sei. Abgesehen vom Ausbleiben des Ereignisses der Differierung und Differenzierung selbst, das hat ja dann Derrida am Strukturalismus kritisiert, was dann auch Derrida im Unterschied zum Unterschied mit Bindestrich, also unter einen Schied stellen, als mit dem Ausdruck Differenz bezeichnet hat, erübrigt sich damit auch das Problem der Bedeutung mit Blick auf Konstruktion durch formale Systeme, weil gerade dieses Differenzprinzip in formalen Systemen gerade nicht vorkommt oder nicht modellierbar ist. Wir bekommen es vielmehr mit einer strikten Dissoziierung zwischen Struktur und Bedeutung zu tun. Wo immer von Semantik die Rede ist, wird sie, wenn man sie formalsprachlich oder mathematisch versucht zu rekonstruieren, wird sie gewissermaßen als Syntax zweiter Stufe, wie bei Alfred Tarski modelliert, die als Syntax über eine Syntax eben nur formale Signifikanzen erzeugen. Deswegen heißt es auch bei John McDowell, ich zitiere, mechanische Rationalität ist nicht in der Lage, semantische Rationalität zu sichern, aber es ist die semantische Rationalität, die den Raum der Gründe sichert. Ich möchte an der Stelle nicht weitergehen, sondern zum Schluss auf eine darin implizite Differenz, auf die es mir ganz entscheidend ankommt, hinweisen, die damit verbunden ist und die aus dem Turing-Test meines Erachtens ein vergebliches Experiment macht. Und diese Differenz besteht weniger in irgendwelchen Hinweisen auf ein Außen oder auf ein anderes, etwa, dass die Maschine unsichtbar bleibt oder dass die Äußerung in Gestalt einer körperlichen Schrift zu vermitteln ist oder dass, wie es Hubert und Stuart Dreyfus ja ausgedrückt haben, überhaupt ohne Fleisch ist, während der Leib konstitutives Merkmal des Denkens ist. Oder dass, wie es manche KI-Forscher, zum Beispiel Marvin Minsky, ausgedrückt haben oder resigniert feststellen mussten, so müsste man besser sagen, dass Maschinen trotz aller Lernfähigkeit unempfindlich geradezu für Witze sind. Und man muss daran erinnern, dass der Ausdruck Witz natürlich in seiner alten Sprache in seiner alten Bedeutung Klugheit bedeutet. Oder dass ihnen implementierte Emotionen im entscheidenden Augenblick asozial werden geradezu. All das kann man anführen, aber das ist nicht mein entscheidender Punkt, sondern mein entscheidender Punkt ist, dass im Turing-Test eine grundlegende Verwechslung stattfindet, der eben wesentlich mit dieser Beziehung zwischen dem Denken auf der einen Seite, das immer sozusagen an einem semantischen Gehalt partizipiert und in sich kreativ ist und dem reinen Rechnen als Syntax auf der anderen Seite zugrunde liegt, nämlich die Verwechslung zwischen Unterschiedenheit oder Ununterschiedenheit und Unentscheidbarkeit. Das Unentscheidbare ist das, oder das Entscheidbare und Unentscheidbare ist das, was im Modus sozusagen des Algorithmus des Berechenbaren seinen Platz hat. Diese Verwechslung ist dem ganzen Arrangement meines Erachtens der Anlage des Textes von Anfang an immanent. Denn sollte es auch nach Wochen, Monaten oder Jahren des verdeckten Dialogs, und bei Turing dauert der Test eigentlich nur genau 5 Minuten, und nach 5 Minuten muss man eben sagen, wer was ist. Aber selbst wenn man, sagen wir, diesen Test jahrelang mit wechselnden Teams durchführt, wenn es zwischen Mensch und Maschine nicht gelingt, den Menschen als Menschen und die Maschine als Maschine zu überführen und den eindeutigen Schluss zu ziehen, X ist der Mensch, Y ist die Maschine, ist damit lediglich eine relative bzw. temporale Unentscheidbarkeit angezeigt, eine Indetermination in Relation zu den gestellten Fragen, die ja immer schon Ja-Nein-Fragen sind und die insofern auch in Bezug auf diese Ja-Nein-Stellungen plausibel zu machen sind, aber aus ihr folgt noch lange keine Indifferenz. Also Indetermination und Indifferenz ist etwas anderes. Turing behandelt, so lässt sich auch das Problem Reformulierung, die Beziehung zwischen Technik und Denken und damit auch zwischen Syntax und Semantik oder zwischen Mechanität und Kreativität letztlich als ein logisches Entscheidungsproblem. Das habe ich ja ganz zu Anfang zu rekonstruieren versucht. Strikte Entscheidbarkeit aber gibt es nur dort, wo mögliche Operationen repräsentierbar, aufzählbar sind und Aufzählbarkeit wiederum unterstellt Diskretheit, also eine binäre Grundstruktur. So hat das Postulat der Entscheidbarkeit sein Präjudiz gewissermaßen für Berechenbarkeit schon getroffen und folglich gibt es Unentscheidbares allein im Register von Berechenbares und nur dort, weil es innerhalb dessen Region eine Grenze markiert und so in den Hof im Hof sozusagen der Berechenbarkeit verbleibt. Es setzt die Algorithmisierung bereits voraus. Dann folgt das Schema der Entscheidbarkeit dem Schema der Digitalisierung und hat sich damit immer schon für einen bestimmten Begriff oder einen bestimmten Vorrang, nämlich dass das Denken letztlich Rechnen ist, entschieden. Aber das steht ja gerade auf dem Prüfstand. Anders ausgedrückt, das Paradigma des Testes geht jener Maschine konform, welche vom Menschen unterschieden werden soll. Es ist ihr gewissermaßen schon verfallen, bevor die Frage gestellt worden ist. Auch in dem Sinne, dass es bereits in die Falle des sozusagen logischen Denkens oder des Denkens als Rechnen gegangen ist. Anders ausgedrückt, und das ist mein letzter kleines Aperçu am Ende, das Problem der Differenz von Mensch und Maschine auf ein Entscheidungsproblem, wie es Turing macht, zurückrechnen zu wollen, bedeutet, das Problem eben gerade nicht zu beantworten, sondern Unentscheidbarkeit mit Ununterscheidbarkeit und Indifferenz mit Identität gleichzusetzen. In der Tat erweist sich diese Differenz wiederum, der Unterschied also zwischen Ununterschiedenheit und Unentscheidbarkeit und Indifferenz und Identität hinsichtlich der gestellten Frage meines Erachtens als zentral, doch setzt sich ihr Zusammenfall, ihre Nichtunterscheidung, setzt ihre Nichtunterscheidung, wie es Turing tut, die gesamte Logik einschließlich des Satzes der Identität, des Principium Contradictionis, also des Widerspruchsprinzips und des Tertium non datur, also des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten schon voraus. Denn wenn eine Indifferenz schon Identität wäre, dann folgt aus der zweifachen Negation, der Negation nämlich von Nicht-Identität, Identität, mithin aus Non-Non-A-A, also A gleich A. Und damit hat man die ganze Logik schon inkludiert. Die weitreichenden Schlüsse, die man aus dem Turing-Test gezogen hat, also dass die Differenz zwischen Maschine und Denken, zwischen Informatisierung, Digitalisierung, Computerisierung auf der einen Seite und dem Rechnen instabil wird, oder auch die Verknüpfung dieser Fragen mit Figuren des Hybriden, des Cyborgs bei Donna Haraway und anderen, beruht demnach meiner Ansicht nach auf genau dieser Verfehlung. Sie ist wertlos. Ob indessen der Cyborg-Diskurs, also der A-Humanismus, der zunehmenden Vermischung zwischen Mensch und Maschine, wie es bei Donna Haraway dann entwickelt wird, gleichermaßen wertlos ist, steht dabei natürlich auf einem anderen Blatt. Vielen Dank.